So, ich krieg jetzt so ein krass geiles neues Organ da reingepflanzt, weil ich irgendwie so irgendwie richtig krank war. Und dann gehe ich in DM, lass mir Johanniskraut raus. Ja. Und dann.
Ja, oder? Es ist doch krass. Es ist doch schon verrückt. Ja. Es ist schon wirklich verrückt.
So, hallo und herzlich willkommen zum großen Finale vom Pharma-Podcast von Sita sind Versus. Seid ihr hyped? Hm?
Oh yeah.
Heute mit mir im Studio sind Jü und Simon.
Hallo.
Hallo.
Und heute, ausnahmsweise, nehmen wir nicht alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Weil heute geht es nicht um spezifische Medikamente, sondern als Krönung der Pharmakologie schauen wir uns eher generelle Grundkonzepte an, die aber eigentlich gefühlt jede Pharmaklasse, die wir besprochen haben, irgendwo tangieren. Deswegen sind die relativ wichtig und können auch, wenn man sie in der Klinik nicht beachtet, echt Probleme machen. Deswegen schnallt euch an, haltet euch fest. Heute geht es um die Pharmakokinetik und Dynamik. Oh.
Genau, und zu Anfang wollen wir uns erstmal ein paar Definitionen anschauen, die jetzt wirklich auch in der gesamten Pharmakologie gelten. Da wäre zum einen einmal der Wirkstoff, das könnte jetzt zum Beispiel klassischerweise ein Medikament sein oder aber auch tatsächlich ein Gift. Denn die Definition des Wirkstoffs ist einfach eine Substanz, die biologisch aktiv ist und einen Effekt im Körper hat. Dann zum Titel der Folge Pharmakokinetik und Pharmakodynamik. Die Kinetik, da fragen wir uns, wie beeinflusst der Organismus den Wirkstoff? Also was macht der Organismus damit? Das ist also sozusagen Organismus Richtung Wirkstoff. Und bei der Pharmakodynamik ist das Ganze andersrum. Also wie beeinflusst der Wirkstoff den Organismus? Was auch da, was für eine Wirkung ist gegeben? Wir wollen jetzt erstmal über die Kinetik besprechen und dann später auf die Dynamik kommen. Aber trotzdem ist es eben wichtig, die zwei Begriffe am Anfang ganz klar zu definieren und auch voneinander abzutrennen.
Ich merke mir das so mit, dass bei Kinetik ist ja ein K drin. Und was macht der Körper mit dem Stoff? Merkst du? Also, nicht
ja.
Also Organismus ist das schönere Wort, fair.
Ja.
Das ist schon das schönere Wort. Aber mit Körper kann ich es mir merken. Deswegen, vielleicht hilft
das. Ist gut.
So.
Ja. Ja, und dann fangen wir, wie versprochen, mit der Pharmakokinetik an. Und dafür können wir einfach mal den Weg einer Tablette verfolgen, die wir für Kopfschmerzen einnehmen, von Anfang bis zum Ende. Es gibt 4 verschiedene Schritte, die diese Tablette so durchläuft, und die kann man sich mit der Eselsbrücke ADME merken. Das A bei ADME steht dabei für die Ab- oder Resorption des Wirkstoffs, zum Beispiel über den Darm. D für die Distribution, das heißt die Verteilung über den Blutkreislauf. Und damit verbunden ist auch ein ganz wichtiger Begriff, der Begriff der Plasma-Halbwertszeit. Das heißt, wie schnell nimmt die Wirkstoffkonzentration im Blut ab? Wie schnell ist sie nur noch halb so hoch, wie sie am Anfang war? Und ein wichtiges Beispiel, was vielleicht auch für die Klinik relevant ist, ist Diazepam. Das hat eine sehr, sehr lange Halbwertszeit von etwa 20 bis 50 Stunden. Und wir werden in einer anderen Interaktion auch nachher nochmal auf Diazepam zurückkommen.
Wir kommen jetzt zum zweiten Wort von ADME, DEMI. Da steht das M für Metabolismus bzw. Biotransformation. Und ein Effekt, der da nicht fehlen darf, ist der First-Pass-Effekt. Ja, das ist ein Effekt, der durch diese sogenannte Biotransformation bei der Leberpassage, also wenn der Wirkstoff sozusagen vom Darm aufgenommen wird, über die Leber dann in den Blutkreislauf kommt. Und der First-Pass-Effekt beschreibt eben, wie der Wirkstoff, der ja dann oral aufgenommen wird und im Darm absorbiert wird, wie der dann über die Leber kommt und dort metabolisiert wird. Und auf diesem ganzen langen Weg geht auch Wirkstoff verloren. Das heißt, systemisch im Blutkreislauf kommt also eine geringere Menge Wirkstoff an, als wir tatsächlich mit unserer Kopfschmerztablette aufgenommen haben.
Genau, weil ja das alles Blut, was im Darm, alle Stoffe, die im Darm aufgenommen werden, ja erstmal über die Leber laufen. Was dann am Ende tatsächlich im Blut übrig bleibt, das definieren wir über die Bioverfügbarkeit, also quasi wie viel Prozent dieses Wirkstoffes kommt tatsächlich am Ende im Blutsystem, also nach der Leber an. Und um diesen First-Pass-Effekt zu umgehen, gibt es eben einige Medikamente auch als intravenös applizierbare Form, weil dann geben wir es logischerweise direkt in den Blutkreislauf rein und somit hätte ein IV-Medikament die Bioverfügbarkeit 100%, das geht direkt ins Blut. Und oral ist es deswegen halt dann häufig weniger, weil die meisten Stoffe von der Leber schon gut abgefischt werden.
Und dann am Ende haben wir noch das E, das steht für die Exkretion, also die Ausscheidung eben des Wirkstoffs meist über die Niere mit dem Urin.
Genau, und wir wissen auch, dass Medikamente jetzt nicht ewig wirken, ja, glücklicherweise. Und nach ein paar Stunden reicht halt eben die eine Kopfschmerztablette nicht mehr aus, ist abgebaut und wir müssen halt im Zweifel dann die nächste nehmen.
Da sagst du glücklicherweise, also wenn ich da an PDE5-Firma denke, da sind manche nicht so glücklich drüber, dass sie nicht so lange wirken.
Ja.
Null. Die Wirkstoffe, die haben auch eine chemische Struktur. Wir erinnern uns da an die funktionellen Gruppen, die so ein Wirkstoff haben kann, also hydrophile Gruppen, lipophile Gruppen. Und dabei sei auch nochmal der Verweis auf die Basics-Folgen über Lipide, Proteine und Kohlenhydrate. Und jetzt kommen wir dazu, warum Diazepam als Benzodiazepin so eine lange Plasma-Halbwertszeit hat. Es reichert sich nämlich im Fettgewebe an und die Wirkung wird dadurch verlängert. Und da wirkt also wieder der Organismus in dem Fall auf das Medikament.
Genau, und das ist halt das Problem von diesen lipophilen Pharmaka, ist, dass sie halt eben unpolar ganz gut aufgenommen werden können, über Proteine transportiert werden können und sich schön ins Fett einlagern, da schön lange sitzen. Aber ich krieg sie halt schlecht wieder los. Und dafür gibt es einen Prozess, den wir in den Grundlagenfolgen der Vorklinik schon kennengelernt haben, die Biotransformation. Und das grundsätzliche Ziel dieser Biotransformation ist lipophile, hydrophobe Stoffe hydrophil zu machen, um sie somit besser ausscheiden zu können. Und dafür finden in der Leber zwei verschiedene Phasen statt nacheinander.
Genau, die findet in zwei Phasen statt. Wir fangen an mit der Phase 1, das ist die Funktionalisierung. Ziel der Phase 1 ist es, das Medikament, das wir aufgenommen haben, polarer zu machen, damit es in Phase 2 weiterverarbeitet werden kann. Und dafür gibt es ganz wichtige Enzyme, die sogenannten Cytochrom P450 Monooxygenasen, die oder abgekürzt CYP450 Enzyme, die eben chemische Veränderungen durchführen können. Das ist eine ganz wichtige Reaktion. Sie binden ihr Substrat, also unseren Wirkstoff, das Arzneimittel, und fügen Sauerstoff hinzu. Wenn wir uns an die Biochemie erinnern, das ist eine Hydroxylierung. Es liegt ja auch irgendwie im ausgeschriebenen Namen. Ja, wir erinnern uns, Monooxygenasen. Dadurch werden die Moleküle selbst reaktiver und sind dann bereit für die nächste Phase. Aber das heißt, der Wirkspiegel des eigentlichen Wirkstoffes, des Originalwirkstoffs, sage ich jetzt mal, der in der Tablette war, sinkt. Und bei diesen ZYP-Enzymen gibt es auch eine sehr große genetische Variabilität. Das heißt, manche Menschen sind sogenannte schnelle oder auch langsame Metabolisierer. Zum Beispiel gibt es ultraschnelle Metabolisierer von Codein. Die verstoffwechseln dann das Codein ganz schnell zu Morphin im Körper und damit ist in ganz kurzer Zeit eine sehr hohe Konzentration an Morphin vorhanden. Demnach besteht also bei diesen Patienten eine hohe Gefahr einer Überdosierung. Und generell, ein paar ZYP-Enzyme sind tatsächlich auch klausurrelevant, aber für einen besseren Überblick besprechen wir die einfach später alle in einem Rutsch.
Nach der Phase 1 kommen wir zur Phase 2, der Konjugation. Also nachdem wir jetzt in der Phase 1 das Molekül polarer gemacht haben, kann es jetzt im nächsten Schritt reagieren. Und das Ziel der Konjugation ist, dass der Wirkstoff wasserlöslicher wird und damit mit einer wasserlöslichen Gruppe konjugiert wird. Ein Beispiel dafür ist Paracetamol, das mit Glucuronsäure konjugiert wird. Und das ermöglicht dann am Ende, dass es leichter über den Urin ausgeschieden werden kann. Und der Wirkstoff wird dadurch auch meistens biologisch inaktiv.
Genau. Soweit haben wir uns ja bis jetzt in der Pharmakogenetik erstmal nur mit dem Loswerden von so Sachen beschäftigt. Was man vielleicht nur dazu erwähnen sollte, ist, dass es eben auch pharmakokinetische Prozesse gibt, die die Wirkung eines Wirkstoffs potenzieren oder überhaupt erstmal starten. Also es gibt eine Medikamente, die wir als Prodrug geben und einnehmen und die dann erst durch eine Verstoffwechselung tatsächlich zum aktiven Metaboliten werden. Bei den Medikamenten, bei denen das so ist, haben wir das in den jeweiligen Folgen dazu gesagt. Deswegen hier nur nochmal der Service-Hinweis. Pharmakokinetik heißt nicht immer nur zerstören und kaputt machen, sondern kann auch manchmal eben eine Erhöhung der Reaktivität mit sich herbringen. So, Pharmakokinetik, bin ich soweit jetzt zufrieden, haben wir gut gemacht. Und das, was jetzt halt auch fehlt, ist quasi dieses Gegenspiel, der Gegenpart, die Pharmakodynamik. Und wie bereits am Anfang erwähnt, die Pharmakodynamik nun die Wirkung des Wirkstoffes auf den Organismus.
Genau, dafür müssen wir uns anschauen, wo eigentlich die ganzen Wirkstoffe ja letztendlich wirken können im Körper. Und da hätten wir zum einen spezifische Rezeptoren. Die kennen wir auch alle schon aus der Physiologie. Die haben wir uns in vergangenen Folgen schon mal angeschaut. Wir wollen uns die Rezeptoren aber nun eher ja in so einem pharmakologischen Kontext nochmal zu Gemüte führen. Da gibt es ja zum Beispiel, kennen wir alle, die G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Kleine Zusammenfassung nochmal, kurzer Refresher. Die übermitteln die Signale von außen in die Zelle hinein und sie aktivieren G-Proteine, die dann verschiedene Signalwege in Gang setzen. Ja, also wie gesagt, alles nichts Neues. Da können eben auch die Wirkstoffe wirken. Dann gibt es aber noch ligandengesteuerte Ionenkanäle und hier binden die Wirkstoffe und es kommt zu einem Ionenstrom durch den Rezeptor. Zum Beispiel das Medikament Benzodiazepin, das bindet an den GABA-A-Rezeptor und verstärkt die Wirkung des GABA am Rezeptors. Ja, also es kommt zum verstärkten Strom von Chloridionen und der hyperpolarisiert dann die Zellmembran. Systemisch bewirkt Benzodiazepin dann eine Dämpfung der ZNS-Aktivität, wie zum Beispiel eine Muskelrelaxation, eine Sedierung oder auch Anxiolyse.
Und ein zweites Beispiel, wie so ein Wirkstoff oder an welchem Molekül so ein Wirkstoff wirken kann, sind natürlich Enzyme. Und zum Beispiel hier zu nennen sind ACE-Hemmer, die blockieren die Umwandlung von Angiotensin 1 zu Angiotensin 2 und greifen so ins RAS ein und senken den Blutdruck. Genauso Aspirin, Ibuprofen, die Medikamente, die jeder von uns schon mal genommen hat und jeder kennt, sind Zyklooxygenase-Hemmer. Und diese Medikamente hemmen die Zyklooxygenase und damit die Prostaglandinsynthese. Und das führt dazu, dass Entzündungsreaktionen und Schmerzreaktionen reduziert werden. Und so sich der bekannte Effekt von den zwei Medikamenten einstellt.
Jetzt können die Medikamente und Wirkstoffe aber nicht nur so wirken, wie wir wollen. Sie können auch, kennen wir alle, Nebenwirkungen hervorrufen. Ja, die sind uns allen bekannt. Die werden in der Fachliteratur unter Fachkreisen auch mal unerwünschte Arzneimittelwirkungen genannt. Das definiert den Begriff eigentlich ganz gut. Und pharmakologisch hängen diese Nebenwirkungen oft mit der Zielstruktur des Medikaments zusammen. Wir haben ja bereits schon über Rezeptoren gesprochen, die von den Medikamenten sozusagen beeinflusst werden. Und wenn es diese Rezeptoren aber im Körper zweimal gibt, dann wirkt der Wirkstoff auch an diesen zwei Stellen. Zum Beispiel Beta-Blocker, die den Blutdruck senken. Die wirken dann nicht nur am Herz, sondern beeinflussen auch die Gefäße. Die Gefäßreaktion wird verlangsamt, der Körper kann schlechter auf sich verändernde Blutdrücke reagieren und es kommt zum Schwindel und auf die Bronchien. Da rufen sie eine Verengung hervor.
Ja, und gerade bei Nebenwirkungen kommt dann so wieder, kramt so jeder Pharmakologe so diesen alten Spruch aus dem 16. Jahrhundert raus, die Dosis macht das Gift, ne? Paracelsus, jeder hat es schon mal gehört. Aber so doof wie es klingt, das ist tatsächlich ein relativ schlauer Spruch. Weil wenn man eben Medikamente überdosiert, dann treten halt auch oft vermehrt Nebenwirkungen auf. Und diesen Spruch, die Dosis macht das Gift, haben Pharmakologen dann in den Fachbegriff der therapeutischen Breite transferiert.
Genau, und diese therapeutische Breite bezeichnet den Abstand zwischen wirksamer, also der gewollten Dosis, und bereits toxischer Dosis. Und je größer die therapeutische Breite ist, desto sicherer ist auch der Umgang mit diesem Medikament. Und je enger, desto strenger muss auf die Dosierung geachtet werden.
Und da gibt es halt eben dieses Drug Monitoring, was ihr vielleicht auch schon mal auf einem Praktikum auf einer Station erlebt habt. Das heißt zum Beispiel Medikamente wie Digitalis. Das sind Medikamente, die eine sehr, sehr enge therapeutische Breite haben und die gerade in der Einstellung, bis man so verstanden hat, wie dieser Mensch das jeweils verstoffwechselt, haben wir oben schon mal erwähnt, es gibt Menschen, die verstoffwechseln schneller und langsamer, muss man das halt eben sehr, sehr engmaschig kontrollieren, um halt eben zu garantieren, dass man nicht in diesen toxischen Bereich rutschen, um halt eben eben nur die Wirkung zu haben, die wir haben wollen. Jetzt ist es halt leider so, dass die meisten Menschen nicht nur ein Leiden haben, sondern mehrere. Und das heißt, die meisten oder die wenigsten Patienten nehmen nur ein Medikament. Und Medikamente, gerade in der Ausscheidung und der Verstoffwechselung, verlaufen oft ähnliche Wege und beeinflussen sich deswegen halt eben in ihrer Kinetik und oder Dynamik gegenseitig. Und das wird halt eben sehr oft gefragt. Deswegen, hier lohnt sich das Auswendiglernen, die MC-Glocke klingelt, weil es halt eben auch wirklich in der Klinik sehr krasse Konsequenzen haben kann, wenn man das eben nicht beachtet.
Genau, und ein berühmtes Beispiel dafür ist die Kombination aus Tetracyclin und Calcium, Magnesium, Aluminium oder Eisenionen Cholesteramin. Und die Interaktion ist dabei, dass die Resorption der Tetracycline vermindert wird. Warum ist das so? Die Metalle wie Calcium oder Magnesium bilden nämlich mit den Tetracyclinen einen sehr, sehr schwer löslichen Komplex, der dann vom Magen und vom Darm nicht aufgenommen werden kann. Das heißt, es ist hier, wir erinnern uns an das ADME-Schema, es ist die Ad- oder Resorption gestört. Und Cholesteramin bindet Substanzen im Darm, wodurch auch hier die Resorption verhindert wird.
Genau, daher kommt diese oft verallgemeinerte Aussage, man darf mit Antibiotika keine Milch trinken.
Genau.
Bei den Milch ist halt viel Calcium drin. Deswegen, man darf auch, es gibt auch Antibiotika, bei denen das nicht der Fall ist, bei denen man Milch trinken darf. Aber daher kommt das, weil Tetracyclin eben durch das Calcium der Milch in der Resorption gehemmt wird. Deswegen muss man da ganz besonders drauf achten. Und es ist irgendwie ein sehr, sehr, sehr spannendes Beispiel, wie doch so ein kleines Kakeion, Entschuldigung, ein ganzes Medikament irgendwie ausschalten kann. Das ist schon sehr lustig, finde ich.
Cholesteramin ist auch so ein kleiner Bösewicht, wenn wir uns digitales Glykoside oder Thyroxin anschauen. Und zwar ist der Mechanismus eben, wie der Simon auch im ersten Beispiel beschrieben hat, ziemlich ähnlich. Da wird nämlich die Resorption von digitales Glykosiden und Thyroxin gehemmt. Eben das Cholesteramin bindet Substanzen im Darm und die Resorption wird gehemmt.
Genau. Und am Ende des Tages befinden wir uns hier jetzt quasi bei dem A von dem ADME. Und ich glaube, der Teil, wo aber am Ende die meisten Arzneimittelinteraktionen stattfinden, ist bei der Verstoffwechselung und bei der Ausscheidung. Deswegen widmen wir uns da jetzt eben nochmal ausführlichst den Stars dieses Geschehens. Wir haben die ZIP-Enzyme schon angekündigt.
Genau, und da sind sie wieder, die wunderbaren ZIP-Enzyme.
Jetzt bekommen sie die Bühne, die sie auch verdienen.
Ja. Und die ZIP-Enzyme, da ist es, also wenn wir da in die Arzneimittelinteraktion reingehen, dann ist es erstmal wichtig, dass wir uns klar machen, erstmal ist es eine Induktion oder ist es eine Hemmung der Enzyme und dann als zweites, was ist das Aktive? Also ist der Metabolit, das heißt das verstoffwechselte Produkt, das Aktive im Körper oder ist es das Medikament selber, bevor es verstoffwechselt wird? Und da gibt es jeweils immer relativ berühmte Beispiele, was wie interagiert. Und wir fangen da jetzt mal mit der Induktion an, und zwar von CYP3A4. CYP3A4 ist ein ZIP-Enzym, das man sich unbedingt merken sollte. Das verstoffwechselt etwa 50% aller Medikamente, die wir so einnehmen. Und Induktoren sind hier zum Beispiel Johanniskraut, das heißt Vorsicht beim Heilpraktiker, Rifampicin, Phenytoin und Carbamazepin.
Und um kurz alle so auf einen Stand zu bringen, weiß ich, ob das allen klar ist. Induktion bedeutet einfach, dass das Enzym vermehrt gebildet wird. Weiß nicht, ob das so geläufig ist. Also quasi, wenn ich ein Enzym induziere, haben wir mehr davon einfach.
Genau. Und jetzt haben wir mehr dieses Enzyms und zwei Medikamente, die dieses Enzym verstoffwechselt, die man vielleicht so kennt, ist zum einen Cyclosporin. Das ist ein wichtiges Immunsuppressivum. Und dann noch Ethinylestradiol, also der Hauptwirkstoff der Pille. Und wenn jetzt CYP3A4 induziert wird, führt das dazu, dass diese Substanzen sehr viel schneller verstoffwechselt werden und damit auch ihre Wirkung verlieren und man dann entsprechend Dosis anpassen muss oder die Pille und deren Wirkung versagt.
Das ist schon spannend, ne? Das ist so einfach so die Vorstellung, so ich kriege jetzt so ein krass geiles neues Organ da reingepflanzt, weil ich irgendwie so irgendwie richtig krank war. Und dann gehe ich in den DM, lass mir Johanniskraut raus und dann...
Ja, oder? Es ist doch krass. Es ist doch schon verrückt. Ja. Es ist schon wirklich verrückt. So, ja. Und spannenderweise, also ich habe das öfter schon mal mitbekommen, dass jetzt auch zum Beispiel so in so eine Richtung Pillenversager, dass einige nicht so komplett präsent hatten, dass jetzt Johanniskraut oder jetzt dann später auch Grapefruitsaft so ein Problem sind. Also es ist schon wirklich verrückt. Das ist schon wirklich echt spannend. Ja, also okay, CYP3A4 ist jetzt unser Weltstar. Es gibt ja noch mehr davon.
Es gibt noch viel mehr davon.
Ja, und die wichtigsten haben wir jetzt nochmal rausgesucht.
Ja, es gibt noch viel, viel mehr davon. Ich glaube, beim Lernen war das bei mir auch ein ganz großes Thema, diese ganzen Namen auseinanderzuhalten. Aber wie gesagt, wir haben schon mal die wichtigsten für euch rausgefiltert. Das nächste Enzym wäre CYP2C9. Da sind typische Substrate Phenytoin, Warfarin und Omeprazol. Und dieses Enzym wird induziert von Barbituraten und Rifampicin. Und warum muss man da jetzt besonders vorsichtig sein, auch in der Klinik? Wie gesagt, Warfarin ist ein ganz typisches Substrat dieses Enzyms und eine Induktion führt dazu, dass der Abbau beschleunigt wird, was im Umkehrschluss ja bedeutet, dass die Blutgerinnung gefördert und das Thromboserisiko erhöht wird.
Genau, und dann ein weiteres Beispiel, warum diese Induktion oder diese Interaktion auch für die Klinik später so relevant ist, ist, wenn wir uns angucken, was bei chronischem Konsum, es wäre schön, wenn man manchmal ein chronisches Alkoholenzym hätte, aber...
Dass den Alkohol verstoffwechselt, oder was?
Ich glaube, Simon meint eher herstellen.
Im Körper.
So.
So, genau, dann kommen wir zurück zur Wirkung vom chronischen Alkoholkonsum. Jetzt haben wir es im nüchternen Zustand, weil das führt zur Induktion von CYP2E1. Und CYP2E1 ist auch das Enzym, das Paracetamol verstoffwechselt. Und Paracetamol, das wird verstoffwechselt in so einen ganz spannenden Metabolit. Der hat einen wunderschönen Namen, N-Acetyl-P-Benzochinonimin. Das muss man dreimal schnell hintereinander sagen, dann geht's. Und dieser Metabolit ist aber toxisch. Und
gutes Produkt. Guter Job.
Normalerweise wird der in der Phase 2-Reaktion der Biotransformation dann auch gleich unschädlich gemacht, indem er glucuroniert oder mit Glutathion konjugiert wird. Aber wenn halt so viel verstoffwechselt wird, das heißt, wenn wir mehr CYP2E1 haben, wenn mehr Aktivität da ist, dann führt das zu mehr von diesem toxischen Metaboliten. Mhm. Und das kann dann bei Menschen mit chronischem Alkoholkonsum dazu führen, dass auch therapeutische Dosen von Paracetamol toxisch wirken können. Und das ist was man für sich vielleicht auch für die Klinik später im Hinterkopf behalten sollte.
Das ist nicht gut.
Nicht gut, ne.
Das ist wirklich nicht gut. Okay, also, aber soweit drei sehr spannende Anwendungsbeispiele von oder Interaktionen durch die Induktion von CYP-Enzymen. Wenn ich irgendwas induzieren kann, kann ich es auch hemmen. Und das kann genauso Probleme machen.
Mhm.
Genau, und da auch wieder unser Weltstar, ganz wieder vorne mit dabei. Man kann auch das CYP3A4 hemmen.
Mhm. Und da in diesem Zusammenhang genannt sind die, so genannt werden sollten die Azol-Antimykotika, HIV-Proteasehemmer, Makrolide und der Grapefruit-Saft.
Wow.
Also random auch einfach. Hier wieder Vorsicht in der
Super
Drogerie.
Random. So, what the fuck? Ja, dann stellst du dir eine geile Grapefruit rein und dann zerballert dir deinen kompletten Medikamentenplan. Das ist doch verrückt. Ist verrückt.
Ja. Und alles in der Drogerie erhältlich. Oh. Also Augen auf. Und zwar findet hier dann die Interaktion mit Statin oder Cyclosporin auch wieder statt. Und da kann es jetzt im Umkehrschluss dazu führen, dass es zu hohe Konzentrationen der Medikamente gibt. Was bei Statin zu einem Risiko für Myopathie führt oder bei Cyclosporin zu einer Nephrotoxizität.
Na, und auch hier wieder, was jetzt, glaube ich, vielleicht so im allgemeinen Alltag wahrscheinlich zumindest mal für die eine Hälfte der Bevölkerung ein größeres Beispiel ist, halt, dass vorhin hatten wir Johanniskraut als Pillenversager Und jetzt haben wir das Problem, wenn wir dann auf einmal viel zu viel Östrogen drin haben, wenn wir die Pille einnehmen, dass das Thromboserisiko echt signifikant steigt und auch so die sonstigen Nebenwirkungen davon. Also es ist schon wirklich echt spannend, dass da so eine einfache kleine Kackfrucht so Probleme macht. Ich finde es einfach super, super interessant.
Ich finde es ganz dankbar bei Multiple-Choice-Klausuren. Das stimmt. Ich habe immer Grapefruit-Saft angeklickt.
Da klingelt wirklich auch die Glocke. Das ist wirklich krass. Das
ganz
krass.
Gut gefahren.
Du.
Dann wollen wir uns zuletzt noch das letzte Enzym in der Runde anschauen, das CYP2D6. Das hat die typischen Substrate Beta-Blocker, Antidepressiva, Tamoxifen oder auch Neuroleptika und kann aber auch durch dasselbige, und zwar durch die Antidepressiva, gehemmt werden. Das ist klinisch dann ein Problem. Das führt ja dazu, dass dann die Antidepressiva langsamer abgebaut werden und wir eine erhöhte Konzentration im Blut haben, die dann wiederum kardiale Nebenwirkungen, also Nebenwirkungen am Herzen, verursachen können. Als Eselsbrücke gibt es da 2 × 3 = 6 für die CYP2D6-Hemmung und müssen wir uns ausgeschrieben vorstellen, also 2 und dann so ein kleines x, mal x, 3 = 6. Das x steht für die Antidepressiva Fluoxetin und Paroxetin, 2 und 6 logischerweise fürs Enzym CYP2D6 und die 3 für die trizyklischen Antidepressiva.
Stark, das ist gut, mir gusta. So, das waren jetzt so die wichtigsten Arzneimittelinteraktionen auf der Verstoffwechslungsebene. Zuletzt fehlen dann eben nur noch für die Ausscheidung und da haben wir euch zwei spannende Beispiele rausgesucht. Und zwar die Interaktion von Diuretika und Lithium. Erstmal irgendwie sehr unintuitiv, finde ich. Und wenn man Diuretika und Lithium zusammen gibt, dann verringert man die Lithium-Ausscheidung so weit, dass es möglicherweise schon in toxische Phasen gehen kann. Es ist nämlich so, dass Diuretika steigern eben nun die Rückresorption von Natrium aus der Niere. Soweit so logisch. Und wodurch Lithium eben mit rückresorbiert wird, weil Lithium ist ja auch ein einfach positiv geladenes Ion, das rutscht so ein bisschen mit, so quasi, und wird deswegen weniger ausgeschieden und kann deswegen echt zu Problemen führen, ja, die auch irgendwie dann psychische Folgen haben, in Psychosen etc. Und das ist eine spannende Sache. Und die andere spannende Sache ist, wenn man Methotrexat nimmt, aus welchen Gründen, und haut sich noch ein Aspirin rein gegen das Kopfweh, dann kann auch die Methotrexat-Toxizität gesteigert werden. Warum nun? Weil in der Niere konkurrieren diese beiden Medikamente um die Ausscheidung und somit ein Aspirin hemmt somit die Methotrexat-Ausscheidung und somit steigt unser Plasmaspiegel. Warum man eben bei der Krebstherapie mit Methotrexat oder bei Rheumatherapie da, sollte man eben auf jeden Fall andere Schmerzmittel einsetzen, weil die eben über die gleichen Enzyme ausgeschieden werden. Das sind so Kleinigkeiten, muss man wirklich echt drauf achten, weil ich glaube, das kann einem im Alltag schnell passieren, dass man so kleine, in Anführungsstrichen sehr relevante Side-Facts irgendwie so ein bisschen verpasst irgendwo. Genau, und wir haben ja jetzt im Allgemeinen noch relativ allgemein die verschiedenen Mechanismen besprochen. Und zuletzt haben wir euch jetzt noch jeweils 3 Beispiele rausgesucht für eben additive Effekte durch Arzneimittelinteraktion von 2 verschiedenen Medikamentengruppen, wie aber auch antagonistische Effekte, die eben in der Klinik sehr relevant sind. Und die wollen wir jetzt euch noch kurz noch vorstellen.
Und dann zu den additiven Effekten. Das heißt, Wirkstoffe wirken zusammen und der Effekt der beiden Wirkstoffe wird dadurch aufsummiert. Und das erste Beispiel sind Fibrate und Statine. Und wenn man die zusammennimmt, dann führt das zu einem erhöhten Myopathierisiko. Aber warum ist das so? Das ist deshalb so, weil beide Wirkstoffe ähnliche Stoffwechselwege belasten und es sich damit eine Rhabdomyolyse-Gefahr einstellt.
Dann gibt es noch eine Arzneimittelinteraktion bzw. einen additiven Effekt, wenn man Beta-Blocker zusammen mit Verapamil oder Diltiazem gibt. Beide Substanzen senken nämlich die Herzfrequenz und die Erregungsleitung im AV-Knoten. Ja, das heißt, letztendlich wird der Effekt verstärkt, die verstärken sich gegenseitig und es kommt dann klinisch zur Bradykardie, zu einem AV-Block oder sogar zur Herzinsuffizienz.
Genau, und das dritte Beispiel im Bunde sind PDE5-Hemmer und organische Nitrate. PDE5-Hemmer, Viagra kennt jeder, organische Nitrate, wie zum Beispiel Nitroglycerin. Und wenn die zusammen eingenommen werden, kann das zu einer sehr, sehr schweren Hypotonie führen. Und warum ist das hier so? Weil beide Substanzen die NO-Freisetzung steigern, was die Gefäße stark erweitert und das zu einem gefährlichen Blutdruckabfall führen kann.
Ja, super spannend. Deswegen so ein bisschen, also es wirkt von außen, glaube ich, ein bisschen an einer random Frage. Aber wenn der Rettungsdienst zu einem Verdacht, zu einem Herzinfarkt gerufen wird, ist eine der ersten Fragen, die kommt, haben sie vor kurzem Viagra eingeschmissen? Und ich glaube, das kann für so einen vielleicht jetzt nicht medizinisch vorgebildeten Patienten oder Patientin schon ein bisschen random sein. Aber genau deswegen fragt man das, weil eben diese Nitrate gängige Therapie bei Herzinfarkt sind. Und halt eben Viagra, ich meine, gönnt ihr ja so, aber eine Kombination schwierig. So. Das waren jetzt Effekte, wo Arzneimittel in der Interaktion zu einer verstärkten Wirkung führen können, aber man kann eben auch Medikamente so intelligent kombinieren, dass die Wirkung eben dieser gar nicht mehr oder wenig vermindert stattfindet.
Genau, da sind wir bei den antagonistischen Effekten. Also während bei den additiven Effekten noch Plus und Plus ein größeres Plus gibt, gibt es bei den antagonistischen Effekten Plus und Minus ist eine Null. Also die Effekte heben sich gegenseitig auf. Was kennen wir da? Wir kennen da die NSAIDs und zusammen mit den Antihypertensiva mindern die antihypertensive Wirkung dieser. Und zwar hemmen die NSAIDs die Prostaglandinsynthese durch die COX-Inhibition. Da hatten wir ja schon mal eine Folge zu rausgebracht. Und die Prostaglandine wirken jedoch aber vasodilatorisch. Die Blutgefäße werden dadurch weniger relaxiert und der Blutdruck steigt. Also genau die antihypertensive Wirkung wird abgeschwächt.
Und das zweite Beispiel hier sind L-Dopa und klassische Neuroleptika. Die Interaktion ist hier auch wieder eine gegenseitige Wirkungsabschwächung. Warum ist das so? Macht auch ein bisschen Sinn. L-Dopa erhöht die Dopaminwirkung, während die klassischen Neuroleptika die Dopaminrezeptoren blockieren. Genau.
Und zu guter Letzt, wenn wir jetzt Ibuprofen zusammen mit Aspirin geben, dann blockiert das Ibuprofen die Bindungsstelle vom Aspirin an der Zyklooxygenase. Und dadurch kommt es zu einer Thrombozytenfunktionshemmung des Aspirins, die abgeschwächt wird.
Genau, so, und das sind alles Interaktionen. Das waren jetzt so die drei spannendsten additiven und hemmenden Effekte, antagonistischen Effekte. Glücklicherweise ist es oft so oder immer vermehrt so, dass man die nicht komplett alle auswendig lernen muss, weil in moderneren Krankenhausinformationssystemen, wenn man eben Medikamente verschreibt, dann werden oft so kleine Warnungen angezeigt. Das heißt nicht, dass man sich darauf verlassen sollte. Ich glaube, das zu wissen schadet immer noch nicht. Aber eben um eben genau das zu verhindern, wird es eben oft angezeigt. Und als letzten klinischen Ausblick würde ich euch gerne noch einmal kurz das anticholinergische Syndrom vorstellen, weil das ist so ein bisschen eins mit der komplexesten, aber auch irgendwie krassesten Interaktionen, die mir bis jetzt so begegnet sind, so im Studium. Und das ist an sich ein Sammelbegriff für Symptome einer Überdosis einer anticholinergen Therapie von Arzneistoffen oder Pflanzengiften. Und dabei kommt es weitgehend zur Ausschaltung des Parasympathikus. Was ich mir vorstellen kann, ist nicht so schön. Und das Spannende ist, dass eben anticholinerge Wirkungen Substanzen aus verschiedensten Klassen haben können. Also Atropin, ein Antiarrhythmikum, Neuroleptika, Antidepressiva, Lachgas, Propofol, Antihistaminika, Opiate, Anästhetika, Benzos. Also wirklich extrem viele verschiedene. Und das kann halt Dinge hervorrufen wie Obstipation, Harnverhalt, Tachykardie, Hyperthermie, Schluckstörungen, kann dann eine Agitiertheit auslösen, Halluzinationen, Koma bis hin zum Delir. Also wirklich ein unfassbar komplexes Krankheitsbild. Und es ist am Ende des Tages einfach nur, weil ich zu viele Medikamente gegeben habe, die eben diese anticholinerge Wirkung haben. Und deswegen gibt's da auch extra Risikoscores für, wo man extra nachlesen kann, wie stark die anticholinerge Wirkung ist. Also das sei euch mal so als Ausblick für so die, wie soll ich sagen, so die krasseste Form der Arzneimittelnebenwirkungen mitgegeben. Was ich euch noch mitgeben will, ist auf jeden Fall ganz viel Spaß bei Pharma noch. Mhm. Wir sind durch. Wir haben es geschafft.
Im Zweifel fragen Sie Ihren Apotheker oder Pharmakologen.
So nämlich. Und vielleicht können wir hier auch nochmal ein kurzes Dankeschön aussprechen an die Pharmakologie der Uni Heidelberg, mit denen wir das hier in Kooperation gemacht haben, die uns sehr viel geholfen haben, auch bei dem Erstellen der Skripte. Also das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit euch. Vielen Dank auch nochmal dafür. Zu allerletzt, bevor wir euch gehen lassen, einmal nochmal eine Zusammenfassung. Was haben wir heute alles gelernt in der letzten Folge der Pharmakologie? Die Pharmakokinetik nach dem Motto ADME beschäftigt sich mit der Reaktion des Körpers auf einen Wirkstoff, eine Substanz, in der Absorption, der Distribution, dem Metabolismus und der Exkretion, beschreibt eben, wie das Medikament, wie der Körper mit dem Medikament umgeht. Die Pharmakodynamik beschreibt die Wirkung des Medikaments auf den Körper. Auf molekularer Ebene geht es hier größtenteils um Rezeptoren oder Enzyme. Der First-Pass-Effekt beschreibt die Verstoffwechselungen eines Medikaments bei der ersten Leberpassage nach Resorption im Darm. Die Bioverfügbarkeit beschreibt den Anteil der aktiven Substanz, die nach der ersten Leberpassage übrig bleibt. Und verschiedenste Medikamente können insbesondere durch CYP-Enzyme stark interagieren und sich im Stoffwechsel gegenseitig behindern bzw. verstärken. Und somit bedanke ich mich recht herzlich für alle, die jetzt mit aufgenommen haben, für alle, die mit geskriptet haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der Pharma, viel Spaß in der Klinik. So, die bei uns in der Pharmakologie-Vorlesung zeigen die immer so eine Tabelle mit einer Befragung von Absolventinnen und Absolventen der Approbationsdingens und wo die so ranken mussten, was so die wichtigsten Kurse sind. Die Pharmakologen flexen immer damit, dass sie Platz 3 sind von allen klinischen Kursen.
Was?
Ja, tatsächlich. Also es ist so, Chirurgie Innere ist so quasi fast gleichwertig, Platz 1, Platz 2. Ich weiß nicht genau, was ich damals nicht gesehen. Und Platz 3 ist Pharma. Und ich muss sagen, ich geb dem recht, weil Pharma begegnet eigentlich quasi einem in fast jedem Fachbereich.
Ja, Deswegen, das stimmt.
Das Lernen lohnt sich, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen überfordernd wirken kann. Lohnt sich das? Geht da rein. Viel Spaß damit und viel Spaß in eurer restlichen klinischen Laufbahn. Vielleicht sieht man sich ja mal. Ja?
Viel Spaß beim Lernen.
So, tschüss. Ciao.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.